Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Einen schönen guten Morgen wünscht Christian Röther. Imame made in Germany. Erstmals soll in Deutschland ein unabhängiges Imam-Seminar gegründet werden. Und gegen die religiöse Legasthenie. Ein neuer Bamberger Studiengang will zur religiösen Alphabetisierung beitragen. Um diese beiden Themen geht es heute hier in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Imame, die in deutschen Moscheen arbeiten, wurden und werden zumeist im Ausland ausgebildet, vor allem in der Türkei und in arabischen Ländern. Auch, dass man an mehreren deutschen Hochschulen inzwischen islamische Theologie studieren kann, hat daran bislang wenig geändert. Die DİTİB, also der türkisch geprägte deutsche Islamverband, hat Anfang des Jahres das erste deutsche Islamseminar eröffnet. Seitdem gibt es Imam-Ausbildung in der Eifel. Jetzt soll auch ein unabhängiges deutsches Islamkolleg an den Start gehen und will Imame und Imaminnen ausbilden, ohne dass sich Islamverbände inhaltlich einmischen können. Die Pläne dafür wurden gestern der Öffentlichkeit vorgestellt. Anne Winter berichtet.
Vor rund einem Jahr hat das Islamkolleg Deutschland mit Sitz in Osnabrück begonnen, einen Lehrplan zu erstellen. Das Curriculum ist noch in Arbeit, aber so viel steht bereits fest. Im April 2021 soll die islamtheologische praktische Ausbildung beginnen. 30 ausgewählte Bewerber und Bewerberinnen werden dann 2 Jahre lang für ihren Einsatz in Moscheegemeinden geschult. Als Imame, Gemeindepädagoginnen oder Seelsorger. Für Bülent Utscher, wissenschaftlicher Direktor des Islamkollegs Deutschland und Professor für islamische Religionspädagogik an der Uni Osnabrück, ist die verbandsübergreifende unabhängige Ausbildung ein längst überfälliger Schritt, den Islam strukturell mit Christentum und Judentum gleichzustellen.
Und hiermit auch ein Islamkolleg zu etablieren, das ähnlich wie katholische Priesterseminare, evangelische Vikariate oder jüdische Rabbinerseminare institutionell und inhaltlich mit universitärer Forschung und Ausbildung verbunden ist.
Bewerben können sich in erster Linie Absolventinnen und Absolventen der islamischen Theologie, von denen nun die ersten ihr Studium abschließen.
Wer A sagt, muss auch B sagen. Mit der akademischen Ausbildung hatte man an den Universitäten den ersten Schritt begangen und nun mit der praktischen Ausbildung geht man einen Schritt weiter.
80-90% der Bewerber und Bewerberinnen sollen einen Bachelorabschluss in islamischer Theologie haben. Im Kolleg lernen sie dann, wie man eine Freitagspredigt hält oder Kindern den Koran erklärt. Die übrigen 10-20% der Ausbildungsplätze sind für Männer und Frauen vorgesehen, die bereits Berufserfahrung nachweisen können. Die Unterrichtssprache ist Deutsch, damit die Ausbildung allen Interessierten ungeachtet ihrer sprachlichen, ethnischen oder kulturellen Herkunft offensteht und sie später auch verbandsunabhängig eingesetzt werden können. Esnaf Begic, der Vorsitzende des Islamkollegs, stammt aus Bosnien und hat selbst als Imam gearbeitet. Er hat schon in den 90ern die Erfahrung gemacht, dass er auf Deutsch besser verstanden wird.
Denn ich habe meine Aufgabe als Imam, als Religionslehrer für den Kontext der Moscheegemeinde nicht verstanden im Sinne, dass ich Bosnischlehrer bin, sondern dass ich die Inhalte der Religion in der Sprache vermittle, die die Kinder verstehen. Und das ist etwas, was einen guten Imam ausmacht, dass er einfach nachvollzieht, wo bin ich, was mache ich, was ist meine Aufgabe.
Vor allem teilen die in Deutschland ausgebildeten Imame dieselbe Lebenswirklichkeit wie die Gemeinden, in denen sie eingesetzt werden. Imame, die aus dem Ausland kommen, haben dagegen nicht nur Schwierigkeiten mit der Sprache, sagt Bülent Utscher.
Häufig ist es so, dass Imame, die aus dem Ausland kommen, ihnen ist auch teilweise ein Fingerspitzengefühl für bestimmte Sensibilitäten in unserem Land fehlt. Also beispielsweise der Umgang mit Frauen, der Umgang mit Juden in diesem Land aufgrund der besonderen Geschichte, dass man dort besonders sensibel ist.
Das Islamkolleg versteht sich zwar nicht als Bollwerk gegen Islamismus, aber eine gute religiöse Erziehung durch entsprechend ausgebildetes religiöses Personal sei auch ein Beitrag zur Extremismusprävention, meint der wissenschaftliche Direktor.
Denn wenn wir uns diese ganzen Beispiele anschauen, die ganzen Menschen, die im Namen des Islams irgendwelche Terroranschläge und Sonstiges propagieren und ausüben, wird man beobachten, dass diese Menschen alle in der Regel entweder gar kein oder ein höchst problematisches Verständnis von religiöser Bildung und Erziehung gehabt haben.
Das Islamkolleg Deutschland wird vom Bundesinnenministerium und vom Land Niedersachsen gefördert, ohne dass staatliche Stellen inhaltlich Einfluss nehmen. Auch nicht aus dem Ausland. Die DİTİB als einer der größten türkischen Verbände ist nicht mit dabei. Zu den Gründungsmitgliedern des Vereins zählen neben dem Zentralrat der Muslime kleinere Verbände wie der Zentralrat der Marokkaner und die Bosniaken in Deutschland. Wer in ihren Moscheen Imam werden möchte, dem sollte eines klar sein, sagt Esnaf Begic.
Also manche sagen, das ist ein Beruf. Das stimmt, aber es ist viel mehr Berufung. Und wenn man dieser Berufung nachgeht, muss man auch bereit sein, tatsächlich auf so profane Dinge wie halt das Geld zu einem gewissen oder größeren Teil zu verzichten.
Ein unabhängiges Imam-Seminar soll im April in Osnabrück seine Arbeit aufnehmen. Ein Beitrag von Anne Winter. Religious Literacy, das ist ein Konzept aus den USA. Es lässt sich nicht ganz so gut ins Deutsche übersetzen. Meist wird der Begriff religiöse Alphabetisierung verwendet. Ein neuer Masterstudiengang an der Universität Bamberg, der will jetzt genau dazu beitragen. Er nennt sich Religionen verstehen, Religious Literacy. Er vereint verschiedene Fächer, unter anderem evangelische und katholische Theologie, Judaistik und Islamwissenschaft. Und er vereint auch theologische Innenperspektiven und religionswissenschaftliche Außenperspektiven auf Religionen. Vor der Sendung habe ich mit zwei Verantwortlichen darüber gesprochen, über den Studiengang zum einen, aber auch darüber, wie es denn allgemein steht um die religiöse Alphabetisierung hier in Deutschland und auch um das Pendant dazu, die religiöse Legasthenie. Gesprochen habe ich mit Jürgen Bründel, er ist katholischer Theologe und Professor für Fundamentaltheologie und Dogmatik, und mit Susanne Talabadon, sie ist Professorin für Judaistik. Und meine erste Frage an die beiden war: Religionen verstehen, wie geht das?
Religionen verstehen ist zunächst einmal eigentlich gar nicht machbar, sondern man wächst erst einmal in eine religiöse Tradition hinein. Zumindest war das über ganz lange Zeit völlig unproblematisch so. Das hat sich, ich würde mal sagen, in den letzten 100 Jahren ein ganz kleines bisschen geändert. In der Moderne stellt sich in der Tat das Problem, dass die Sozialisation in einer religiösen Tradition nicht mehr selbstverständlich ist. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass die Menschen heute viel mehr verschiedene Religionen kennenlernen und unmittelbar in ihrem Alltagsleben erfahren können. Und da stellt sich dann in der Tat die Frage, wie man sozusagen hier eine Umgangsweise findet, wie man hier bestimmte grundlegende Kenntnisse gewinnt, damit man sich mit diesen anderen auch unterhalten kann oder damit es nicht zu Konflikten kommt. Und in diesem sozusagen Zusammenhang würde sich das Problem Religionen verstehen für mich gesamtgesellschaftlich heute stellen.
Ich kann ganz gut anknüpfen an dem, was Jürgen sagt. Erstens macht das einen erheblichen Unterschied, in welcher historischen Schiene man sich bewegt. Und zweitens macht es einen großen Unterschied, ob man von drinnen nach draußen redet oder von draußen nach drinnen sozusagen. Wenn ich von drin nach draußen rede, als jemand, der Erfahrung hat oder in eine Religion hereingewachsen ist, dann macht es viel Spaß, auf die Fragen zu hören, die andere Leute einem stellen. Ich bin ja in Ostdeutschland aufgewachsen und da waren wir als religiöse Leute, als religiös sozialisierte Leute eine krasse Minderheit und sind es von daher gewöhnt, Fragen entgegenzunehmen aus einer vorwiegend nicht religiösen Umwelt und zu versuchen, unsere Erfahrungen, die wir in unserer Lebenswelt gemacht haben, sozusagen ins nicht religiöse Vokabular zu übersetzen. Für Menschen, die nicht religiös sozialisiert sind, läuft das Religionenverstehen wahrscheinlich zunächst mal über ein neugieriges Beobachten in die Versuche, das Beobachtete zu deuten und das dann wiederum in Fragen an Leute zu übersetzen, die drinnen sind, die also religiöse Erfahrungen gemacht haben. Und was ich als meine Aufgabe sehe, ist in diesem Zusammenhang praktisch die Dolmetscherin zu spielen.
Dann bleiben wir noch mal ein bisschen beim Dolmetschen und Übersetzen, denn Ihr Studiengang hat ja auch noch einen zweiten Titel neben Religionen verstehen, den englischen Begriff Religious Literacy. Wenn man den gut übersetzen könnte, dann hätten Sie das möglicherweise gemacht. Dennoch die Frage, wie würden Sie das übersetzen?
Darüber haben wir von Anfang an ziemlich hart gestritten, weil das schon im ersten Ansatz ein bisschen absurd klingen könnte, ein Masterstudiengang, das heißt also ein Studiengang, der auf fortgeschrittenes Studieren, auf fortgeschrittenen Kenntnisstand setzt, mit religiöser Alphabetisierung zu übersetzen, was ja in etwa Literacy bedeutet, also eine Fähigkeit, Religion lesen zu können. Aber tatsächlich ist diese Literacy, ob sich das nun auf Religion bezieht oder auf irgendetwas anderes, ein lebenslanger Prozess. Selbst Leute, die über einen großen Erfahrungsschatz verfügen, merken ja im Laufe ihres Lebens immer wieder, dass ihnen irgendwo etwas fehlt, dass sie etwas nicht verstehen oder dass sie mit Phänomenen konfrontiert sind, die sie nicht deuten können. Und insofern haben wir dann darauf verzichtet, Literacy sozusagen original ins oder 1:1 ins Deutsche zu übertragen, sondern haben dieses wunderschöne deutsche Wort Verstehen gewählt, auch wenn das nicht ganz adäquat das wiedergibt, was der englische Titel Literacy auch in seiner wunderschönen Art und Weise zum Ausdruck bringt.
Und ich glaube, dass das ein Phänomen ist, also mit Religion konfrontiert sein in einem größeren Zusammenhang der Unselbstverständlichkeit, der unsere Gegenwart doch prägt. Und da wird sowas wie eine Kompetenzbildung in Sachen Religion einfach zu einem Erfordernis. Also was heißt es, andere religiöse Traditionen wahrnehmen, verstehen, mit ihnen ins Gespräch kommen zu können.
Mit Ihrem Studiengang haben Sie die gesamte Gesellschaft im Blick, die Religion nennen in der Gesellschaft und ihre Rolle. Wenn wir noch mal kurz bei dem Begriff der religiösen Literacy, Alphabetisierung bleiben, dann ist es begrifflich auch nicht weit zu der Legasthenie. Wie ausgeprägt ist die religiöse Legasthenie in unserer Gesellschaft?
Also von Seiten des systematischen Theologen her würde ich jetzt einmal sagen, dass wir in einer Zeit der doch ganz markanten Traditionsbrüche leben. Also ich würde sagen, das ist zum einen schon ein bisschen historischer angelegt, also mit dem, was man Aufklärung nennt, aber ganz massiv würde ich da nochmal ansetzen in der Zeit nach den beiden Weltkriegen im letzten Jahrhundert, also praktisch ab dann, geht die Selbstverständlichkeit einer religiösen Sozialisierung, zumindest jetzt, was die christlichen Kontexte betrifft, hier in Europa ganz deutlich und auch ganz markant zurück. Ich würde mal sagen, das volkskirchliche Modell endet auf jeden Fall vor den 50er Jahren. Und das ist ein Prozess, der in Richtung einer Minderheitensituation auch des Christentums hier in Europa tendiert.
Wobei ja der Begriff der Legasthenie nur teilweise das Phänomen widerspiegelt, meiner Meinung nach, weil es geht ja nicht nur darum, überhaupt irgendetwas lesen oder schreiben zu können, sondern es geht um die Vielsprachigkeit, die uns vielleicht gar nicht verloren gegangen ist. Jürgen hat ja von der Selbstverständlichkeit gesprochen, mit der bis zu den beiden Weltkriegen in bestimmten christlichen Milieus aufzuwachsen man gewohnt war, die verloren gegangen ist, aber manchmal führt ja auch das selbstverständliche Heranwachsen in bestimmten christlichen Milieus zu einer Betriebsblindheit gegenüber anderen religiösen Traditionen. Und man kann durchaus das Paradox erleben, dass Leute, die gar nicht selbstverständlich in religiösen Kontexten aufgewachsen sind, viel lebendiger, viel aufmerksamer, viel geeigneter sind, fremde Traditionen wahrzunehmen als Leute, die innerhalb von religiösen Traditionen aufwachsen. Und das Erfordernis der Stunde gesamtgesellschaftlich ist ja im Grunde genommen, eine Vielsprachigkeit zu erwerben, mindestens so weit, dass man sich miteinander unterhalten kann. Dass man zum Beispiel den Islam nicht nur als das Fremdbedrohliche, das völlig andere wahrnimmt, sondern dass man lernt, Gemeinsamkeiten und Unterschiede kultiviert zur Sprache zu bringen. Und dabei können eigene religiöse Sozialisierungen helfen, müssen aber nicht. Manchmal stehen die einem auch mächtig auf den Füßen rum. Also Legasthenie, jein, würde ich sagen.
Ich wollte das unterstützen und man hat dann auch sozusagen nicht, man steht nicht so sehr in der Gefahr, den eigenen bekannten Scheuklappen zu verfallen. Also sozusagen mit dem Selbstverständnis, die fehlende Sensibilität nicht wahrzunehmen. Das Fremde ist immer interessant und macht vorsichtig. Und wenn man jetzt zum Beispiel vom Christentum und Judentum sich das anschaut, dass Christen wahrnehmen, dass es nicht unproblematisch ist, sozusagen einfach von Jesus als dem Christus zu sprechen, was für einen Christen im Binnenbereich vielleicht zu den Selbstverständlichkeiten gehört, dass das aber sozusagen zur Schwesterreligion des Judentums ein problematischer Punkt ist. Das sind so Geschichten, da ist manchmal der Abstand, der ohne eine religiöse Vorprägung da ist, führt zu einem unmittelbareren Kontakt und zu einer größeren Sensibilität, als das manchmal bei den sozusagen jetzt erfahreneren oder schon ein bisschen literarisierten Angehörigen anderer, von einer anderen Religion der Fall ist. Ja.
Jetzt gibt es ja auch Menschen, die würden das vielleicht begrüßen, dass Religionen, das Christentum, die Kirchen einen geringeren Platz in der Gesellschaft einnehmen, als sie das vor einiger Zeit, einigen Jahrzehnten, Jahrhunderten getan haben. Warum, sagen Sie, ist es ein Problem, dass das Wissen über Religion schwindet?
Die Erfahrbarkeit religiöser Traditionen, christlicher und nicht christlicher, in unserer Welt, die ja durch die Globalisierung in ganz verschiedenen Ebenen auch näher zusammengewachsen ist, die ist hoch. Und die Religionen spielen in dieser Alltagswelt eine Rolle. Die sind ja deswegen, weil es keine gesellschaftliche Leitreligion in dem großen Sinn mehr gibt, nicht verschwunden. Und auf der Ebene, glaube ich, ist es durchaus notwendig, Verfahrensweisen und, sagen wir mal so, Grundkenntnisse zu haben, auf die man zurückgreifen kann, um miteinander in einer friedlich koexistenten Weise umzugehen. Ich glaube, das ist das drängendere Problem. Es geht nicht so sehr darum, Religion wieder stärker ins Spiel zu bringen. Das ist überhaupt, also wenn, ein illusorisches Unterfangen. Aber dass gerade die im Alltag erfahrene Pluralität von Religion Probleme schaffen kann, und zwar massive Probleme schaffen kann, das ist ein Fakt. Und da gehört es meines Erachtens dazu, auch in einer eher säkular geprägten Gesellschaft, dass man sich miteinander aufeinander beziehen, miteinander umgehen kann und umgehen lernt. Ich sage es einmal etwas platt, ohne dass man sich die Köpfe einschlägt.
Gerade bei den jüdischen Studien Judaistik hat man ja immer wieder die bekannte Oma-Frage, was willst du mit jüdischen Studien mal werden? Es ist ja scheinbar heutzutage völlig klar, dass jeder, der BWL studiert, also völlig auf der richtigen Seite und ein nützliches Mitglied der Gesellschaft ist. Aber wer die sogenannten Orchideenfächer studiert, ist jemand, also den man erstmal belächelt oder wo man erstmal fragen muss, was soll das Ganze? Es liegt aber doch eigentlich völlig klar, ob man sich mit Religion beschäftigt, dann beschäftigt man sich mit einer gesellschaftlichen Formation, mit einem gesellschaftlichen Phänomen, was Leute stärker emotional bindet als viele, viele andere gesellschaftliche Phänomene. Und das heißt, dass das von ganz großer Bedeutung ist, zu üben, wie man an dieser Stelle es aushält, zum Beispiel Minderheit zu sein, wie sich die Welt dartut, wenn man als Minderheit unterwegs ist, wie man es schafft, trotz großen Engagements, trotz hohen Einsatzes für zum Beispiel Wahrheitsfragen oder Wahrheitspostulate, den anderen in seinem Anderssein zu akzeptieren. Und wenn man das geschickt anstellt, dann lassen sich Erfahrungen und Einsichten, die man im Gespräch über Religionen oder im Gespräch mit Minderheiten gewinnt, dann auch auf alle möglichen anderen gesellschaftlichen Bereiche übertragen. Und in dem Sinne sind wir auch wieder mit Literacy, also mit Lesen lernen und Sprechen lernen befasst, aber eben auch mit der Erforschung. Also welche Sorte von Gespräch gelingt, welche andere Sorte von Gespräch oder welche andere Sorte von Aushandeln gelingt nicht. Und dann natürlich die Frage, warum nicht?
Es geht Ihnen also mit dem Studiengang gar nicht so sehr darum, gewisse Fakten über Religionen zu vermitteln, sondern vor allem den Dialog, das Miteinander, das Verständnis füreinander oder für das andere oder die Reflexion auch über das eigene zu stärken. Trotzdem, wenn ich jetzt nochmal so auf so eine Faktenbasis am Ende kommen würde, gibt es so Basics, wo Sie sagen, die sind gesellschaftlich unerlässlich oder andersrum gefragt, Frau Talabadon, ich frage erstmal Sie als Professorin für Judaistik, gibt es so weit verbreitete Missverständnisse über das Judentum, wo Sie mit dem Studiengang gerne dazu beitragen würden, dass die ausgeräumt werden?
Ja, selbstverständlich geht das. Dieses Dialogisieren und Sprechen lernen und Sprachen lernen geht natürlich nur auf der Grundlage solider Fakten. In Bezug auf das Judentum ist das beliebteste Missverständnis, dass es sich dabei um eine Veranstaltung handelt, die eine Gesetzesreligion darstellt. Das ist ja ein Vorurteil, was gerade christlicherseits immer wieder gerne vorgetragen wird, dass es sich also beim Judentum darum handelt, eine gewaltig lange Liste von Geboten und Verboten abzuleben oder abzuhandeln und durchzuführen und das also fürchterlich streng ist und fürchterlich anstrengend ist. Tatsächlich geht es uns auch darum, klarzukriegen, dass dieses Leben nach der Tora, das Leben nach der Weisung, ein sehr pluralistisches ist, ein sehr lebendiges und diskussionsfreudiges Völkchen. Das ist in der Tat auch eines der wesentlichen Anliegen. Und was uns auch ein Anliegen immer wieder ist, jetzt jüdisch, christlich und islamischerseits immer wieder darauf hinzuweisen, dass aus einer gemeinsamen Basis, die sich grob mit der Bibel, mit dem sogenannten Alten Testament umreißen lässt, ganz verschiedene Spielarten und Denkarten entwickelt haben. Und das wird eine ganz große Spielwiese sein, immer wieder das Gemeinsame und das Unterschiedliche inhaltlich, hermeneutisch und diskursiv zu beleuchten.
Und Herr Bründel, dann auch an Sie die Frage als Professor für Fundamentaltheologie und Dogmatik. Was ist das größte Missverständnis über den Katholizismus?
Also ich würde sagen, ein aus der Geschichte erwachsenes und gerade die konfessionell katholische Kirche lang wirklich prägendes Missverständnis ist, dass wir, und zumal wir Katholiken, die Wahrheit hätten. Also sozusagen dieses Selbstverständnis auf der Seite Gottes zu sein und auch meinetwegen theologisch jetzt sozusagen den letzten Schluss errungen zu haben, so wie es mit Gott geht. Der ist jetzt dann trinitarisch und Offenbarung ist geschehen ein für alle Mal in dem Jesus als Christus und das wird dann noch in einem bestimmten metaphysischen Format vorgestellt. Und alle anderen Religionen wären demgegenüber in irgendeiner Weise defizitär. Das ist sozusagen eine Bestimmerposition, die aus der Geschichte gerade dem europäischen Christentum zugewachsen wird. Und ich denke, dass gerade das, was unser Studiengang macht, nämlich jetzt in dem Bereich der drei monotheistischen Religionen, also Judentum, Christentum und Islam, diese Bezogenheit aufeinander und die Pluralität der Vorstellungen, die nebeneinander und ineinander zum Teil besteht, hervorzuheben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, bei dem das Christentum lernen kann, dass es keine überlegene, sozusagen offenbarungstheologische Metaposition gibt, die es besser weiß als alle anderen, sondern dass der Dialog miteinander und untereinander, meinetwegen auch der Streit, der Weg der Nachfolge auch Jesu Christi bzw. des Christentums ist und daraus dann eine solidarische Basis zu gewinnen, zu sagen, ja, miteinander sind wir alle gemeinsam auf der Suche nach Gott. Das wäre jetzt eine binnenreligiöse Perspektive, die ich ganz stark machen würde. Vom Gesamtgesellschaftlichen her ist das natürlich ein paradigmatischer Fall, warum Zusammenleben nur über den Dialog miteinander und über die Akzeptanz und Anerkennung der Fremdheit der anderen bzw. der Berechtigtheit des fremden anderen gehen kann.
Sagt Jürgen Bründel, katholischer Theologe von der Universität Bamberg. Mit ihm und der Judaistin Susanne Talabadon habe ich gesprochen über religiöse Alphabetisierung. Das Gespräch finden Sie in wenigen Minuten auch in der DLF-Audiothek-App und auf deutschlandfunk.de. Damit endet Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Heute Abend geht es hier im Deutschlandfunk um die Rhetorik rechter Christen. Die Sendung hören Sie um 20.10 Uhr und die finden Sie danach ebenfalls online. Gleich nach den Nachrichten folgt hier die Länderzeit, da geht es um die Stadt der Zukunft. Mein Name ist Christian Röther, danke fürs Dabeisein.